heute bei «Apropos» ein Skandal im Herz der EU.
Es ist ein mutmaßlicher Korruptionsskandal, der das Europäische Parlament mit Hauptsitz in Straßburg erschüttert. Mehrere Abgeordnete, darunter eine Vizepräsidentin, sollen mit Geschenken und Geld eines Golfstaates, belgische Medien sprechen von Katar, beeinflusst worden sein.
I think the details of this case so far is partly what has shocked people across Brussels and beyond. They'd seized 600.000 euros in cash.
Es geht um 600.000 Euro in Cash und um mehr oder weniger pathetische Reden über Arbeiterrecht und Entwicklung.
So today the World Cup in Qatar is a proof actually of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country.
Im Zentrum von dem Skandal steht Eva Kaili. Sie ist eine griechische Politikerin und Vizepräsidentin vom EU-Parlament. Sie soll Geld angenommen haben, um im Vorfeld der WM das Gastgeberland Katar besser darzustellen. Dieser Korruptionsfall zieht ziemlich grosse Kreise. Die Verfehlungen von mehreren Personen im Umfeld des EU-Parlaments drohen am Image der EU als Ganzes zu schaden, auch weil sie gewisse Schwächen aufzeigen. Über das reden wir heute im Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gavatuller und ich bin telefonisch verbunden mit dem EU-Korrespondent, mit dem Stefan Israel in Brüssel. Hallo Stefan.
Hallo nach Zürich.
Stefan, seit ein paar Tagen ist das Gesicht von einer griechischen Abgeordneten vom EU-Parlament sehr sichtbar in den Schlagzeilen. Eva Kaili, wer ist sie?
Ja, ich muss ehrlich sagen, dass mir der Name bis zu dem Wochenende, wo sie allerdings sehr prominent geworden ist, plötzlich kein Begriff war. Das ist sicher in Griechenland anders. Also dort hat man sie kennt, eben als Fernsehmoderatorin, als so kommende Star, Studium in Harvard und so weiter. Also eine prominente Persönlichkeit, die 2014 erstmal ins EU-Parlament gewählt worden ist für PASOK, also für die griechischen Sozialisten. Und wo so ein bisschen modernes Bild erzählen von Griechenland wahrscheinlich darstellen und wo sie auch wahrgenommen worden ist. Sie ist dann gewählt worden als eine von den 14 Vizepräsidenten vom EU-Parlament. Also eben, das muss man sagen, es gibt 14 von denen, darum kennt man natürlich nicht immer alle. Mhm. Ja, das hat gerade mit der Vielfalt von dem Parlament zu tun. Insgesamt ist es ein sehr grosses Parlament. Aber jetzt tatsächlich ist sie natürlich ein Begriff.
Next speaker is Vice President Eva Kaili. You have the floor.
So today the World Cup in Qatar is a proof actually of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country with reforms that inspired the Arab world. I alone said that Qatar is a front runner in labor rights, abolishing kafala and reducing minimum wage.
Du hast gesagt, sie ist dir bisher nicht so geläufig, sie nicht so aufgefallen. Auf jeden Fall aber aufgefallen ist eine Rede, die sie am 21. November von diesem Jahr gehalten hat. Das war ein Tag nach der Eröffnung der WM in Katar.
They bully them and they accuse everyone that talks to them or engages of corruption. But still they take their gas. Still they have their companies profiting billions there.
Genau. Das Parlament hat zum Beginn, praktisch am Tag nach der Eröffnung der WM, eine Resolution verabschiedet zu den Umständen eben auch von der WM und all den Problemen, die man im Vorfeld ja viel geredet hat, über Unfälle, Arbeitskräfte von den Wanderarbeitern zum Teil, wo einige auch gestorben sind. Und zur Überraschung hat eben Eva Kaili dort eine Verteidigungsrede gehalten für Katar und Fortschritt gelobt von der Behörde dort, was mit Blick auf Arbeitsbedingungen, Arbeitsrecht und so weiter.
They are peace negotiators, they are good neighbors and partners. We can help each other to overcome the shortcomings. They achieved the impossible already. Thank you.
Ehrlicherweise muss ich sagen, dass die Rede in dem Moment ja vielleicht merkwürdig war, aber jetzt nicht dem weiteren Publikum nicht wirklich aufgefallen ist. Aber jetzt rückblickend liest man die Rede natürlich ganz anders. Man muss auch sagen, dass jetzt bekannt worden ist, dass die griechische Abgeordnete auch in Katar war. Und auch dort Auftritte gehabt, die jetzt auffällig sind, rückblickend. Sie war in einem Ausschuss gewesen, wo sie eigentlich gar nicht hätte müssen sein, bei einer Abstimmung, wo es darum gegangen ist, die Visumspflicht für Katar aufzuheben. Also es sind jetzt viele so Merkwürdigkeiten, die jetzt auftauchen und wo man jetzt natürlich genauer hinschaut.
Mhm. Dass man jetzt hier genauer hinschaut, das hat ja damit zu tun, dass die Eva Kaili jetzt nicht mal einen Monat nach dieser Rede verhaftet worden ist.
Now, prosecutors in Greece have frozen all assets of a Greek member of the European Parliament, Eva Kaili, who's been arrested in Belgium, accused of corruption.
So Belgian prosecutors came out on Friday and said that they carried out a series of raids on properties across Brussels. They'd seized 600.000 euros in cash.
Festgenommen wurde auch Eva Kaili, eine der 14 Vizepräsidentinnen und Präsidenten des Parlaments. Die 44-jährige Griechin ist seit 2014 Europaabgeordnete und seit diesem Jahr Vizepräsidentin. Wurde sie von Katar gekauft?
Ja, sie ist jetzt sozusagen das Gesicht geworden von der Affäre, von dem Korruptionsskandal. Sie ist sicher die prominenteste Figur im Moment. Also man wüsste nicht, vielleicht tauchen andere Namen auf in Zukunft. Das ist schwer abzuschätzen. Aber sie ist sozusagen Dreh- und Angelpunkt, wobei möglicherweise einer von diesen anderen verhafteten Männer eine wichtige Rolle spielt. Also wir haben ja ungefähr 100.000 Euro in Cash, also Banknoten, gefunden. Und bei einem ehemaligen Abgeordneten von der italienischen Sozialdemokraten, der eine so Art NGO gegründet hat, dort ist eigentlich noch viel größere Summe gefunden worden, von, glaube ich, über 500.000 Euro. Also da kann man sich fragen, ob der möglicherweise die Aufgabe gehabt hätte, das Geld an weitere Akteure zu verteilen. Die Frage ist, was sich viele stellen, ist das schon alles gewesen oder kommt da möglicherweise noch mehr ans Tageslicht? Die Ermittlungen sind ja noch im Gang. Es hat sehr viele Hausdurchsuchungen gegeben, 16, glaube ich, insgesamt. Und das Material, das dort die Justizbehörde gefunden haben, das muss jetzt zuerst mal ausgewertet werden. Also ist möglicherweise eben nicht das letzte Kapitel, das jetzt geschrieben worden ist.
Also man findet zusammengerechnet etwa 600.000 Euro in Bar. Wie ist es zu dem gekommen? Was weiss man unterdessen?
Also die belgischen Behörden haben offensichtlich schon länger ermittelt. Informationen von der Staatsanwaltschaft, die verschickt ja jetzt jeden Tag praktisch das Kommuniqué. Da steht nicht allzu viel drin, da werden die auch Namen nicht bestätigt. Aber es gibt offenbar sehr viele Leaks, oder ich weiß nicht, ob die gezielt sind oder nicht, aber auf jeden Fall die belgischen Medien sind relativ voll mit Informationen über die Hausdurchsuchungen, die am Freitag angefangen haben. Die erste Hausdurchsuchung war bei der Eva Kaili und bei ihrem Partner. Man hat dann auch den Vater der Abgeordneten festnehmen können, der versucht hat, der war in einem Hotel auf Besuch gewesen. Wo der hat versucht, das Hotel zu verlassen, mit Koffer voll Bargeld auch. Es hat dann weitere Hausdurchsuchungen gegeben am Wochenende. Ein belgischer Abgeordneter war dort das Ziel gewesen, der ist aber nicht festgenommen worden. Also insgesamt sind 4 Personen im Moment noch in Untersuchungshaft. Neben der Eva Kaili, ihrem Partner, ein ehemaliger Abgeordneter aus Italien, ebenfalls Sozialdemokrat, wo jetzt eine NGO führt unter dem Namen Kampf gegen Straflosigkeit. Bei ihm hat man die 500.000 Euro gefunden. Und ein Brüsseler Lobbyist, von dem man den Namen nicht kennt.
Mhm. Also es klingt alles recht filmreif fast schon. Was mutmaßt man denn, woher das Geld kommt?
Also auch zudem haben sich die belgischen Strafverfolgungsbehörden nicht selber geäussert. Die Vermutungen, die stammen aus der belgische Medien hauptsächlich. Relativ eindeutig wird überall gesagt, dass es um Katar geht. Möglicherweise auch Marokko, das ist nicht ganz klar. Die Frage ist natürlich, ja, wieso so viel Geld und wieso für das EU-Parlament? Und was genau das Ziel war?
Was wären da mögliche Erklärungsansätze, was man hätte wollen, mit dem Geld bewirken?
Also mich erstaunt auf den ersten Blick, also offenbar nimmt Katar das EU-Parlament wichtiger als viele andere manchmal das Parlament ernst nehmen, aber offensichtlich, also gut, Katar, wenn es um Katar geht, spielt offensichtlich Geld keine Rolle, also es geht ja wirklich um sehr grosse Beträge, die eingesetzt werden, um ein paar wohlwollende Statements im EU-Parlament, also es geht um Resolutionen zu erzielen, da kann man sich fragen, ja, ist das so viel Geld wert, aber offensichtlich, ja, ist es den Auftraggeber um sehr viel gegangen, um das Image zu verbessern oder im Umfeld von der Weltmeisterschaft, die ja immer noch stattfindet.
Da haben Sie also beim EU-Parlament angesetzt. Gibt es denn für so Politikerinnen und Politiker, die in diesem EU-Parlament sitzen, keine Regeln, die jetzt so etwas verhindern würden?
Ja, das ist jetzt ein Thema, wo zum Teil diskutiert wird, wenn man über Lehrer redet aus der Affäre. Also wie gesagt, wir haben ja noch nicht die ganze Information. Es ist auch möglich, dass auch andere Akteure noch in die Affäre reingezogen werden. Auffällig ist zum Beispiel ein Kommissar aus Griechenland, allerdings von den Konservativen, wo auch wiederholt in Katar war, wo durch sehr positive Äußerungen jetzt aufgefallen ist, beziehungsweise rückblickend, wenn man sich die Statements anschaut, dann wundert man sich ein bisschen über den Pathos und über die positive Einschätzungen, die er äußert. Das hat auch ein Treffen gegeben zwischen dem Kommissar und Eva Kaili in Katar, wo dokumentiert ist per Tweet. Manche Leute sind wahrscheinlich jetzt unglücklich oder nicht so glücklich darüber, über Sachen, die sie twittert haben oder eben auch per Foto dokumentiert haben. Aber Diskussion ist jetzt eben, wie könnte man diese Lücken füllen, weil eigentlich sind Transparenz und Lobbyregeln relativ streng, also zumindest wenn man es vergleicht mit vielen Mitgliedstaaten und ich glaube auch mit der Schweiz, also Kontakt mit Unternehmen und Verbänden müssen eigentlich dokumentiert werden, gemeldet werden und so weiter. Also ein grosses Defizit, eine grosse Lücke besteht sicher. Das zeigt sich jetzt, wenn es um Treffen geht mit Diplomaten, Botschaftsvertretern, Vertreter von ausländischen Regierungen, also von Drittstaaten. Dort hat es bis jetzt keine Meldepflicht gegeben und stellt halt fest, also nicht nur jetzt in dem Fall, dass, ob das jetzt um Iran geht, China, Russland oder eben auch Katar, Saudi-Arabien, dass die Staaten sehr aktiv sind, eben im Lobbying, und dass man das eben bei einer Überarbeitung von diesen Lobbyregeln sicher müsste berücksichtigen. Die Gefahr, die von dort ausgeht, also wenn jetzt ausländische Staaten sozusagen versuchen, Abgeordnete oder auch Beamte oder sonst Entscheidungsträger zu kaufen, mit Geld zu bestechen, da müssen wir sicher eine Regel versuchen zu schieben.
Also vermutest du auch, dass diese Regeln jetzt auch werden entsprechend angepasst werden, dass man da wird jetzt schärfere Regeln nochmal einführen im Nachgang zu dem Korruptionsfall?
Ganz sicher. Also es gibt Vorschläge, die schon länger auf dem Tisch sind. Das ist auch ein Problem in Brüssel. Also wir haben ja verschiedene EU-Institutionen, das Parlament, Kommission und Ministerrat, also die Länderkammer sozusagen, wo sich die Mitgliedstaaten treffen. Und jede hat so ein bisschen ihre eigenen Regeln. Und es gibt den Vorschlag, eben so eine Art übergreifenden Ethikrat einzurichten, der dann über die Einhaltung von diesen Regeln müsste wachen. Das müsste natürlich möglichst verbindlich sein. Zum Teil ist das jetzt eher so, ja, selbstverpflichtend. Also es müsste sicher da gewisse strenge Regeln jetzt beschlossen werden. Ich nehme an, der politische Druck wird jetzt sicher auch da sein aufgrund von dieser Affäre. Aber man muss gleichzeitig sagen, so ein Fall wie jetzt, ich weiss nicht, ob man das mit besseren Regeln allein kann verhindern. Also wenn Leute so letztlich geldgierig sind, also und bereit sind, sich mit so grossen Summen zu bestechen zu lassen, also dann wird es wahrscheinlich schwierig sein, das allein mit Regeln zu unterbinden. Also es wird immer Leute geben, die sich verführen wahrscheinlich auf die eine oder andere Art. Von dort her kann man das wahrscheinlich schwer einfach ganz ausschliessen.
Eben, man kann jetzt das einerseits so eine Art als negativen Einzelfall betrachten. Auf der anderen Seite hast du zum Beispiel in einem Kommentar auch von einem Super-GAU für die Glaubwürdigkeit geredet von der EU. Was ist mit dem gemeint?
Ja gut, das grosse Problem ist natürlich die Wahrnehmung, die Aussenwahrnehmung. Also viele Leute haben ja eh das Gefühl, dass Brüssel im Besonderen vielleicht und Politiker allgemein korrupt sind, sich kaufen, bestechen und so weiter. Und so eine Affäre hat natürlich das Potenzial, solche Vorstellungen oder Vorurteile, weil es gibt ja sehr viel, die grosse Mehrheit von Politikern ist ja ehrlich und schafft sehr viel, insbesondere im EU-Parlament. Das ist eigentlich ein ziemlich harter Job normalerweise, wenn man das ernst nimmt. Da gibt es auch Leute, die das durchaus ernst nehmen. Und die geraten natürlich jetzt in Verruf. Also das fährt natürlich auf die ganze Institution ab und darum entsprechend ist jetzt auch die Stimmung alarmiert und viele sind jetzt bemüht darum, da möglichst aufzuräumen und alles zu klären und den Schaden möglichst zu begrenzen.
Mhm. Und gleichzeitig gibt es ja auch schon wie einen gewissen Nährboden, nämlich dass die Klischees oder das Bild von eben diesen vermeintlich korrupten Behörden im EU-Parlament. Warum verfangen die Bilder so dermassen gut?
Ja gut, Klischees sind natürlich immer populär, muss man ehrlicherweise sagen. Und dann kommt natürlich dazu, dass EU als solches ist ja doch relativ für die meisten Leute weit weg, ist abstrakt und ist schwer nachvollziehbar, was da eigentlich so passiert in der Eurobubble. Und wenn da so eine Geschichte auftaucht, dann sind halt viele ihre Vorurteile bestätigt. Und wir haben natürlich insgesamt eben das Problem vom Misstrauen gegenüber Institutionen allgemein, jetzt nicht nur in Brüssel, auch den Mittelstaaten, zum Teil vielleicht abgeschwächter Form auch in der Schweiz. Also die Demokratie als solches ist ja doch ein Stück weit in der Defensive unter Druck. Und solche Affären, die befeuern das natürlich. Also wir haben ja auch in den letzten Jahren immer wieder Affären gehabt, jetzt nicht nur in Brüssel, in Deutschland im Zusammenhang mit Corona. Maskenaffäre, wo Politiker zum Teil aus dem Parlament auch eben beteiligt sind an komischen Deals, die sich dann bereichert haben mit Beschaffungen. Im Europarat hat es auch politische Einflussnahmen gegeben, wenn ich es richtig im Kopf habe, Aserbaidschan. Und in der Schweiz haben wir auch schon Vorwürfe gehabt von politischer Einflussnahme, soweit ich mich erinnere, aus Kasachstan. Also das ist jetzt nicht so eine einmalige Sache, aber Brüssel bietet sich halt an, dass es weit weg ist und für das grosse Publikum sowieso schon per se sehr undurchsichtig, was da abläuft.
Mhm. Hat es dann auch entsprechende Reaktionen jetzt gegeben?
Ja klar, die Affäre ist natürlich gefundenes Fressen für Leute wie Viktor Orban, also der rechtsnationalistische Regierungschef von Ungarn. Der Orban befindet sich ja im Clinch mit Brüssel um Geld, also Brüssel und die EU-Staaten wollen ihm Geld sperren, weil der Vorwurf ist ja, dass in Ungarn eben Korruptionsbekämpfung nicht funktioniert, dass das Geld vom europäischen Steuerzahler, muss man sagen, für Infrastrukturprojekte in Ungarn oft in die Taschen von Freunden und Familienangehörigen von Orban flüssen. Und er hat jetzt eben einen ironischen oder sagen wir mal spöttischen Tweet abgesetzt und sozusagen gesagt, ja, schaut an, das EU-Parlament ist ja selber korrupt. Dazu muss man natürlich sagen, dass der Vorwurf in Ungarn lautet ja, dass dort eben Korruption systemimmanent ist praktisch, also Kontrolle funktioniert nicht mehr. Und anders als jetzt in dem Fall in Brüssel gibt es eben keine Justiz, die dann traut. Auch ehrlich muss man ja sagen, das passiert nicht allzu oft, dass Abgeordnete so über Nacht festgenommen werden. Also ich weiß nicht, wir sind einmal nicht viele Fälle bekannt, wo das passiert. Und in Ungarn ist das sicher nicht möglich. Also dort versandet eben solche Ermittlungen in der Regel und werden eben nicht verfolgt. Und von dort her ist der Spot natürlich ja nicht wirklich angebracht, aber der Orban hat sicher sein Publikum, wo das wo wahrscheinlich applaudieren wird und sagen, ja, hat recht, hat er.
Mhm. Kann man denn schon abschätzen, was das wird für einen Schaden bedeuten für das EU-Parlament oder auch für die EU, für ihre Glaubwürdigkeit?
Ja, ich denke schon, dass der Schaden massiv ist. Also vielleicht zum Teil eben auch nicht ganz gerechtfertigt, weil wie gesagt, der Fall wird jetzt aufgearbeitet und möglicherweise ja, wird das alles ausgeleuchtet bis ins letzte Detail. Solche Affären, die bleiben natürlich haften und da werden sich die Leute auch in einiger Zeit möglicherweise bei den nächsten Europawahlen, die ja schon übernächstes Jahr sind, werden sich möglicherweise daran erinnern, an die Geschichte, wo dann schon ein Zeitchen zurückliegt. Also der Schaden ist sicher massiv für Glaubwürdigkeit und es trifft eben alle, auch die, die, sagen wir mal, ehrlich sind und auf so ein schmutziges Geschäft niemals würden eintreten. Also man muss sich ja wirklich fragen und wundern, wie blöd kann man sein eigentlich, auch als EU-Abgeordnete, wo ja doch gut gezahlt ist, dass man sich dann also so lässt kaufen und dann nachher erwischt wird, wie man irgendwie mit Koffer voll Bargeld in der Landschaft rumläuft, also gehört eigentlich nur schon Dummheit bestraft.
Danke vielmals, Stefan, für die Einschätzungen, für das Gespräch.
Danke dir.
Das war es, die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Wie es weitergeht rund um die Ermittlungen und natürlich die ganze Berichterstattung aus Brüssel, die findet ihr auch bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken auch noch die aktuellen Beiträge dazu. Und die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.